Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft.
Es ist wieder Zeit für einige Aha-Momente. Es ist Zeit für eine neue Folge unseres Neugier-Podcasts. Schön, dass Sie sich dafür Zeit nehmen. Bei uns geht es heute um Industriebetriebe. Die haben momentan einiges zu tun. Wie bekomme ich ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie bekomme ich in Zukunft genügend Energie aus nachhaltigen Quellen? Wie beziehe ich krisensicher die Rohstoffe, die ich brauche? Und. Unser heutiger Gast kümmert sich darum, dass die Entscheidungsträgerinnen und Träger in Zukunft zumindest ein Thema weniger haben, das ihnen Kopf bereitet. Er versucht zu errechnen, wie man sich bestmöglich um Maschinen kümmert. Was es damit genau auf sich hat, klären wir in den kommenden Minuten. Herzlich willkommen, Joachim Schauer.
Danke sehr, danke.
Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft. Der Wordrap.
Ich bin
Joachim Schauer, habe Mathematik studiert, danach mich im Bereich der Optimierung spezialisiert und schlussendlich an der FH Joanneum mich sehr viel mit künstlicher Intelligenz und Datenanalyse beschäftigt und bin aus diesem Grund der Leiter des Resselzentrums, das wir beantragt haben.
Mein Fachgebiet ist?
Datenanalyse, Optimierung, künstliche Intelligenz.
Das fasziniert mich an meiner Arbeit.
Dass es immer wieder neue Aspekte und unerwartete Phänomene in den Daten gibt, die man mit unterschiedlichen Methoden herauskitzeln kann und untersuchen muss.
Sie leiten das neue Josef-Ressel-Zentrum für zeitreihenbasierte Fehlervorhersage und Vermeidung. Nicht ganz knackiger Titel für alle, die Sie bei dem Namen jetzt nicht gleich gemerkt haben. Kein Problem, wir besprechen das jetzt einfach mal nach und nach. Beginnen wir mal bei der Basis. Was ist ein Josef-Ressel-Zentrum überhaupt?
Ein Josef-Ressel-Zentrum ist ein Forschungsprojekt, das von der Christian-Doppler-Gesellschaft finanziert ist und für Fachhochschulen ausgelegt ist. Es ist geplant, dass dieses Josef-Ressel-Zentrum 5 Jahre dauern wird und es gibt uns die Möglichkeit, wirklich langfristig hochwertige, anwendungsorientierte Grundlagenforschung zu machen. Das, wie gesagt, Hauptmerkmal dieses Josef-Ressel-Zentrums ist folgendes: Man braucht Industriepartner, die die Hälfte dieses Forschungsprojekts finanzieren. Das heißt, die Hälfte werden unsere Industriepartner, die Voestalpine Tubulars aus Kindberg, die für die Rohrherstellung in der Industrie zuständig ist, die hochwertige Rohre produzieren. Und andererseits die AVL Dietest, die Prüfgeräte für Prüforganisationen wie TÜV, den ÖMTC, aber auch für Automobilhersteller herstellt. Im Speziellen bei uns geht es um ein Gerät, das die Emissionen von Dieselfahrzeugen misst.
Wer sich fragt, wer war denn dieser Josef Ressel, der diesem Josef-Ressel-Zentrum den Namen gibt? Ich habe es ergoogelt. Er ist mit der Erfinder des Schiffspropellers, also der ihn zur technischen Reife gebracht hat. Und nach ihm werden jetzt jede Menge Projekte benannt. Ganz praktisch, wie viele Menschen arbeiten jetzt in diesem Josef-Ressel-Zentrum?
In diesem Josef-Ressel-Zentrum werden bei uns so 6 bis 7 Personen endgültig arbeiten. Das heißt, wir haben eine Dissertation, die dort entstehen wird. Wir haben aber auch studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Gelegenheit haben werden, ihre Masterarbeiten im Zuge dieses Projekts zu schreiben. Und dann haben wir natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach dem Doktorat, die halt für hochwertige Publikationen sorgen werden.
Örtlich, wie ist das Ganze? Wo findet man euch dann? Wie sieht das Ganze aus?
Genau, das Ressel-Zentrum, das wird in Kapfenberg eingerichtet, ist dort wirklich ein sehr schöner großer Raum, wo wir alle zusammen drinnen sitzen werden können, die dort mitarbeiten, und da können wir zusammen interaktiv an den Projekten arbeiten. Es ist natürlich ein datengetriebenes Projekt, das heißt, wir kriegen von den beteiligten Unternehmen Daten zur Verfügung gestellt, anhand deren wir gute Resultate erzielen werden und damit auch die Qualität der Produkte auch steigern können.
Datengetrieben heißt, wenn wir uns das bildlich vorstellen, vermutlich wird euer Zentrum stark mit ganz klassischen Arbeitsplätzen, mit Computer, Dockingstation und so weiter ausgestattet sein, oder?
Das ist korrekt. Im Zentrum sitzen wir mit Computern, ganz normal, wie man es erwartet. Wir haben aber im Kapfenberg selbst eine starke Serverinfrastruktur. Das heißt, die Berechnungen für die künstliche Intelligenz, die werden natürlich hauptsächlich auf Grafikkarten ausgeführt werden. Und da haben wir eine Serverinfrastruktur, wo das Ganze dann gerechnet wird.
Bevor wir jetzt voll ins Thema des Josef-Ressel-Zentrums eintauchen, erklären wir jetzt noch ein paar wichtige Fachbegriffe, die wir im heutigen Gespräch wohl brauchen werden. Abgesehen von diesen Begriffen versuchen wir, den Podcast aber so fachvokabelfrei wie möglich zu gestalten.
Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft. Der Word-Rap.
Clustering.
Clustering ist eigentlich ein Verfahren, wie man Daten in gewisse Kategorien einteilen kann.
Algorithmus.
Ein Algorithmus ist einfach eine Rechenvorschrift, die ein Computer abarbeitet.
Wir haben es in ein paar Aspekten schon angesprochen. Ihr Josef-Ressel-Zentrum versucht, Industriebetriebe darin zu unterstützen, die Wartung ihrer Maschinen bestmöglich zu managen. Erklären Sie uns bitte, warum das überhaupt eine Herausforderung ist.
Naja, es ist zum Beispiel so, ein Partner, die Voestalpine Tubulars, die hat sehr komplexe Maschinerie. Das heißt, da hat man einen Vorgang, wo ein Metallblock zu einem Rohr oder zu einem Rohrrohling umgeformt wird. Dieser Vorgang dauert circa 15 Sekunden und da kann natürlich dabei viel schief gehen. Das heißt, da könnte sein, wenn da irgendwie die Parameter nicht passen, dass eine ganze Maschine ein Problem kriegt, im schlimmsten Fall, dass es zu einem Werksstillstand kommt. Und deswegen wollen die den Prozess natürlich noch besser monitoren und noch besser Fehler vorhersagen können. Das heißt, das Ziel wäre, dass man vor so einem Produktionsvorgang vorhersagt, mit den Parametern und mit dem Material, das ihr gerade verwendet, wird das Ganze gut gehen oder Vorsicht, es könnte jetzt zu Problemen kommen, überlegt euch das noch einmal. Mhm. Das wäre die Geschichte.
Achso, das heißt, bei Wartungsvorgängen ist einerseits zu wenig nicht gut, klar, weil dann die Maschine irgendwann einen Geist aufgibt, aber zu viel wahrscheinlich auch nicht.
Genau, das wäre das klassische Predictive Maintenance-Thema, wo es darum geht, dass man optimale Wartungszeitpunkte findet. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt im Ressel-Zentrum. Könnte jetzt sein, dass die Maschine gewisse Maschinenteile frühzeitig verschleißen und aus den Daten kann man dann sowas ablesen und sagen, okay, ihr müsst jetzt dieses Teil warten, möglicherweise ein paar Monate oder ein paar Wochen vor dem geplanten Wartungszeitpunkt. Und wenn man das macht, kann man natürlich auch später dann Probleme an den Produkten verhindern.
Und wie kann man dieses Problem jetzt lösen oder wie versuchen Sie es zu lösen?
Die Geschichte ist die, bei dieser Maschine werden Zeitreihendaten aufgenommen. Das heißt, da gibt es viele Sensoren und die Sensoren nehmen im Millisekundentakt Werte des Zustands der Maschine auf, so Sachen wie Temperatur, Druck, Drehmoment, Verlauf und so weiter. Und zeitreihenbasiert heißt hier, dass die Daten, die ich in der ersten Sekunde aufnehme, einen Einfluss haben werden auf die Daten, die nach circa 10 Sekunden, 15 Sekunden, wie auch immer, passieren werden. Das heißt, in der Literatur gibt es da verschiedene Methoden oder spezielle Methoden, wie man mit so Zeitreihendaten umgehen kann und die werden wir natürlich auf diese Maschinerie anwenden. Ein zusätzlicher wichtiger Punkt ist, dass wir funktionale Daten haben. Das heißt, in gewissen Settings kann man diese Zeitreihendaten auch als mathematische Funktionen interpretieren und hat dann noch zusätzliche Techniken, die man anwenden kann und die vielleicht Vorteile bringen. Und genau das werden wir untersuchen, ob diese zusätzlichen Techniken zum Beispiel auch das Ganze verbessern, diese Vorhersagequalität.
Das heißt, diese Zeitreihendaten, ich versuche jetzt nochmal nachzuvollziehen, ob ich es wirklich verstanden habe. Da sagt Sensor A, wir haben jetzt in der Maschine 50 Grad, 50 Grad, 50 Grad, 51, 52, 53 und aufgrund dieses Anstiegs könnte man zusammen mit anderen Sensoren bemerken, oh, der Anstieg ist da ja gar nicht geplant.
Genau. Mhm. So kann man sehen. Also es könnte sein, dass jetzt zum Jetzt-Zeitpunkt die Maschine 52 Grad hat, was völlig okay ist. Aber es ist nicht okay, dass sie jetzt 52 Grad hat, wenn sie 10 Sekunden vorher, sagen wir, 48 hatte. Mhm. Das heißt, dabei könnte ein ungewöhnliches Verhalten entdeckt werden.
Was heißt denn, die Maschine hat viele Sensoren? Sind viele 10, 100 oder ein viel größerer Wert?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, die Anzahl an Sensoren sind so circa 20, mit denen wir umgehen. Aber die Auflösung ist sehr genau. Also ein Sensor misst im Millisekundenbereich. Das heißt, wir haben da bei einem Stoßvorgang pro Sensor circa 15.000 Messdaten.
Und da kommt dieser Moment ins Spiel, wo man als Mensch alleine vermutlich überfordert ist und das nicht mehr überblicken kann, also sich irgendwie eine maschinelle Lösung überlegen muss.
Absolut, genau.
Was sind die großen Herausforderungen für Sie bei diesem Projekt?
Sie haben es angesprochen, ein wirklicher wesentlicher Punkt ist diese Masse an Daten, die man hat. Es ist nicht nur, dass der Mensch nicht zurechtkommt, es ist so, dass auch das Ganze für die Maschine schon schwer wird. Weil wenn wir da jetzt da rechnen, wir haben 20 mal 15.000, das ist wirklich für einen so einen Produktionsvorgang eine große Menge an Daten. Und ich habe nicht besonders lang Zeit, damit zu rechnen. Das heißt, ich muss auch Verfahren anwenden, die ziemlich in Jetztzeit mir die Entscheidung liefern. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Der andere wichtige Punkt ist, oder der andere interessante, schwierige Punkt ist, wie kann man wirklich diese funktionalen Daten mit klassischen Zeitreihendaten verknüpfen oder wie kann man das anwenden? Kann man da wirklich mehr rauskriegen oder sind klassische Zeitreihentechniken ausreichend?
Was passiert bis jetzt mit all diesen Daten? Sie werden gesammelt, aber da läuft ja jetzt noch keine künstliche Intelligenz drüber oder sonst was. Was macht die Maschine damit?
Es gibt jetzt natürlich bei diesen Maschinen auch schon regelbasierte Entscheidungen. Das heißt, es wird schon grob geschaut, ob die Parameter passen, ob die Parameter in einem vorgegebenen Bereich sind. Solche Sachen gibt es natürlich. Das, was wir halt machen, ist, dass wir da halt wirklich komplexere Themen oder komplexere Methoden einfließen lassen, um interessante Ergebnisse zu kriegen.
Und geht's, weil wir gesagt haben, es geht um Wartung, geht's da um akute Momente oder dass man sagt, okay, immer wenn die Folge auftritt, dass bei Vorgang 1 oder bei Produktion von Gerät 1 diese Sensorendaten rauskommen, dann passiert eine Steigerung bei 2, 3, 4, dass ich weiß, spätestens nach 7 machen wir mal Pause für die Maschine und machen irgendwas neu?
Nein, es kann da wirklich sehr, sehr kritische Probleme geben. Das heißt, das ist nicht so, also das wäre der Klassiker, ich habe einen leichten Defekt bei meiner Maschine, das funktioniert zwar noch, aber die Produktqualität verschlechtert sich. Das ist natürlich was man nicht will, weil im Endeffekt, wenn man so eine Situation hat, muss man dann halt die kaputten Produkte ausscheiden oder die Produkte, die die Qualität nicht erreichen. Bei unseren Anwendungen kann es aber wirklich sein, dass die Maschine einen schweren Defekt kriegt. Das heißt, die wird bei der Voestalpine zum Beispiel mit zwei großen Motoren angetrieben. Die Motoren könnten tatsächlich, sind Elektromotoren, einen Schaden haben und es würde tagelang dauern, bis man so einen Motor wirklich tauscht und es könnte zu einem sehr kostspieligen Werkstillstand kommen. Aber auch beim zweiten Partner, bei der AVL D-Test, die eben diese Prüfgeräte herstellen, ist es halt sehr wichtig, dass das Prüfergebnis valide ist. Denn dieses Gerät, das wir da untersuchen, das misst Dieselpartikel bei Fahrzeugen. Und ich glaube, wir alle hätten gerne, dass im Verkehr nur Fahrzeuge unterwegs sind, bei denen die Partikelanzahl in der Abgasluft der Norm entspricht.
Das heißt, euer Projekt prüft eigentlich den Prüfer?
Ja, das muss man in dem Fall sagen. Was vielleicht ein interessanter Punkt ist, ist eben, wo liegt jetzt der Zusammenhang? Der Zusammenhang zwischen diesen zwei unterschiedlichen Anwendungen, zwischen der Herstellung von hochwertigen Rohren für Industrieanwendungen und dem Prüfgerät, das Dieselpartikel misst, es sind genau diese Zeitreihendaten, wie wir schon gesagt haben. Also es sind genau diese funktionalen Daten. Denn das Prüfgerät von der AVLD-Test, das wir untersuchen, das kriegt eine Kurve oder das ergibt eine Kurve raus, wo diese Partikel gezählt werden. Und das ist eben auch in einem sehr hoch aufgelösten Bereich über eine gewisse Anzahl, 15 oder 20 Sekunden oder 45 Sekunden, solange dieser Messvorgang halt dauert.
Und ihr erarbeitet euch dieses Thema jetzt in einem dreiphasigen Forschungsplan, habe ich gelesen. Was steckt da dahinter?
Genau. Also es ist einmal sehr wichtig, dass wir die Daten verstehen. Das ist bei allen Datenanalysenprojekten einmal ein ganz wichtiger Punkt und der erste Schritt, dass man wirklich versteht, was haben wir für Settings. Das heißt, wir werden als erstes einmal die Daten untersuchen hinsichtlich, was sind jetzt schöne Daten, die keine Fehlerzustände haben oder was sind Fehlerzustände, die in den Daten auftreten. Das heißt, wir werden ein Clustering-Verfahren auch anwenden, wo wir halt versuchen werden, dass wir diese Daten in gute Daten und gewisse Fehlerkategorien einteilen können. Und dann, wenn wir das haben, können wir mit den Expertinnen und den Experten der beteiligten Unternehmen diese gefundenen Fehlerzustände analysieren. Das heißt, die werden dann sagen, ob aus physikalisch-technischer Sicht dieser Fehlercluster eben einem bekannten Muster, einem erwarteten Fehlermuster entspricht. Und wenn wir das haben, dann können wir mit dieser Information, dass wir wissen, wie so ein Fehler ausschaut, in eine zweite Phase gehen, wo wir dann eben Erklärungsmodelle, also Vorhersagemodelle entwickeln werden. Und bei diesen Vorhersagemodellen geht es dann wirklich darum, dass wir sagen, okay, mit dieser Parameterkonstellation wird jetzt ein Bauteil ein Problem kriegen. Von mir aus in einer Woche, zwei Wochen. Das heißt, das kann natürlich bei der Wartung dieser Geräte extrem helfen und dieser Maschinen. Andererseits werden wir aber auch Vorhersagemodelle entwickeln, die akute Fehler anzeigen. Das ist vor allem eben bei dieser Industriemaschine, wo es um die Stahlverarbeitung geht, sehr wichtig, weil da geht es wirklich um große Probleme, die passieren, wenn eben so eine Maschine einen Defekt hat. Und im dritten Teil der Forschung wird es darum gehen, dass wir diese Modelle erklärbar machen. Grundsätzlich ist es so, dass sehr häufig bei künstlicher Intelligenz man als Mensch nicht versteht, was da passiert. Und dass das schwer nachvollziehbar ist. Und wir werden eben versuchen, dass wir erklärbare Modelle entwickeln, damit auch die Anwenderinnen und Anwender bei den Unternehmen selbst verstehen, warum unser Modell jetzt ein Problem anzeigt. Denn man kann sich vorstellen, wenn unser Modell sagt, tausche diesen Teil, das führt auch zu Kosten. Das heißt, die Leute dort müssen auch wirklich Vertrauen haben in unser Modell, die müssen wirklich überzeugt sein und das physikalisch-technisch nachvollziehen können, warum man diesen Teil jetzt tauschen soll, weil, wie gesagt, verursacht auch Kosten und die Frage ist, zu häufiges Tauschen oder einmal einen Defekt, was verursacht höhere Kosten, das heißt, die sind in beiden Fällen kritisch und daher sollen eben diese Modelle erklärbar sein.
Ich versuche nochmal den vor allem ersten Schritt nachzuvollziehen. Das heißt, ihr schaut euch vergangene Daten an und merkt dann, hier weicht was von der Norm ab und checkt es dann gegen mit der Firma und sagt, schaut es bitte mal in einen Kalender, war da was mit der Maschine?
Genau, so kann man sich das vorstellen, genau.
Okay. Und wie hilft dir jetzt die KI? Wie spielt die mit rein?
Naja, die Frage ist immer, wenn ich so Daten analysiere, welches Verfahren wende ich an? Das heißt, in Frage kommen natürlich klassische Datenanalyseverfahren, die eher aus der Statistik herkommen oder auch künstliche Intelligenzverfahren. Und wir sind da eigentlich völlig methodenoffen. Für uns ist es halt sehr wichtig, dass wir Verfahren haben oder ein Verfahren verwenden, das gute Ergebnisse liefert. So statistische Verfahren haben eben häufig den Vorteil, dass sie leichter zu erklären sind. Verfahren aus der künstlichen Intelligenz sind je nach Verfahren schwieriger zu erklären, können aber auf sehr komplexe Daten oft angewendet werden, für die es eben kein statistisches Verfahren gibt. Mhm. Und gerade bei Zeitreihen hat sich herausgestellt, dass eben gewisse Arten von neuronalen Netzen sehr erfolgreich angewandt wurden, bereits in der Literatur.
Jetzt kennen die meisten von uns künstliche Intelligenzsysteme wahrscheinlich primär als genau das, dass man zum Schluss selbst nicht mehr genau weiß und selbst die Menschen, die diese Systeme programmiert haben, nicht so genau weiß, wie die nicht so genau wissen, wie die Systeme eigentlich zu ihrem richtigen Ergebnis kommen. Wie können Sie sicherstellen, dass ihr nachher doch versteht, wie das passiert ist?
Eben, da gibt es diese Methoden der erklärbaren künstlichen Intelligenz und die muss man halt anwenden. Mhm. Und grundsätzlich ist es so, man kann sich vorstellen, wir haben jetzt historische Daten. Das heißt, wir haben von den Produktionsvorgängen in der Größenordnung mehrere hunderttausend Daten. Sätze oder Produktionsvorgänge. Und was man klassischerweise macht, man teilt das in einen Trainings- und Validierungsdatensatz, trainiert sein Modell anhand des Trainingsdatensatzes und überprüft die Ergebnisse dann anhand des Validierungsdatensatzes. Das heißt, in anderen Worten, wenn ich ca. 300.000 Daten hätte, würde ich denn in grob gesprochen 200.000 Trainingsdaten, 100.000 Validierungsdaten aufteilen, würde mein Modell mit den 200.000 Trainingsdaten trainieren und könnte dann anhand der 100.000 Validierungsdaten prüfen, ob das Modell das tut, was es tun soll. Das wäre der klassische Ansatz und zusätzlich gibt es dann eben erklärbare Modelle und wenn ich dann sowas noch zusätzlich drauf geben kann als extra Bonus, dann wird das Ganze halt viel vertrauenswürdiger, was da rauskommt.
Wie kann ich mir denn ein Modell an sich vorstellen? Weil das klingt alles wie so ein Training, das man verstehen kann. Jeder Hundehalter hat ja vermutlich eine Idee, wie das funktioniert. Mit eben, ich übe was wieder und wieder und irgendwann kommt der Hund dann auch zu dem Ergebnis. Aber was ist ein Modell? Wovon sprechen wir? Was sehen Sie vor sich, wenn Sie so ein Modell programmieren?
Im Prinzip kann man sich darunter vorstellen, ein Verfahren, das man grundsätzlich verwendet. Das heißt, es gibt mehrere grundlegende KI-Verfahren wie Entscheidungsbäume bis hin zu den bekannten neuronalen Netzwerken. Und so ein KI-Modell ist eigentlich ein Algorithmus, der dann anhand der Daten trainiert wird. Das heißt, bei einem neuronalen Netz, ein neuronales Netz, vom Grundsatz her schauen neuronale Netze immer ziemlich ähnlich aus. Sie verarbeiten einen Eingabewert oder einen hochdimensionalen Eingabewert, also einen Vektor von Zahlen oder ähnliches und geben dann im Endeffekt ein Ergebnis raus. Das heißt, wie dann die Architektur von so einem Modell im Speziellen ausschaut, das ist eben problemabhängig. Da gibt es eben spezielle Architekturen für Zeitreihendaten. Aber das Interessante bei der künstlichen Intelligenz ist eben, dass dieses Verfahren selbst lernt, wie es die sogenannten Gewichte, die Parameter, die in diesem Modell vorkommen, anpassen muss, damit das Ergebnis immer besser wird. Und ähnlich wäre es auch bei einem Entscheidungsbaum. Das wäre eine andere Art von KI-Modellen. Da würde man halt irgendwie über eine Baumstruktur eine Entscheidung fällen und die künstliche Intelligenz besteht darin, dass eben das Verfahren selbst anhand der Daten lernt, wie diese Baumstruktur am besten ausschauen sollte und wie diese Entscheidungen getroffen werden.
Mhm. Stell dir mal ein bisschen so vor, wie früher in diesen Bravo-Heften diese Tests, wo man sagt, ist das ja oder nein und man kommt den Baum immer weiter runter und die genau. KI denkt eben mit, ob das jetzt der bestmögliche Baum ist.
Genau. Die KI würde jetzt dafür für eine gewisse Baumarchitektur, die ich vorgebe, ich könnte sagen, okay, der Baum darf eine Höhe von 5 haben. Das heißt, in anderen Worten, es dürften 5 grundlegende Entscheidungen getroffen werden hintereinander. Der würde genau sagen, anhand der Daten, oder anhand der Daten, wie er die Entscheidung trifft, ob er jetzt den linken Pfad, den rechten Pfad geht, wenn halt der Input so oder so ausschaut.
Wie lange dauert denn dieser Prozess des Trainings?
Das ist natürlich sehr abhängig vom gewählten Modell. Das heißt, wenn ich jetzt ein Entscheidungsbaummodell hätte, geht es grundsätzlich viel schneller als bei einem neuronalen Netz. Das Training eines neuronalen Netzes ist meist viel komplexer. Kommt aber wieder auf die Architektur drauf an. Das heißt, wenn man so an diese ChatGPT-Sachen denkt, die da aktuell halt sehr viel Aufmerksamkeit haben, die zu trainieren, das ist natürlich äußerst aufwendig. Für unsere Anwendungen, wie ich vorher gesagt habe, würde man genau für das Grafikkarten verwenden. Aber wir können davon ausgehen, dass so ein Modell schon mal Stunden bis Tage trainiert, bis es ein Ergebnis liefert.
Und ganz praktisch heißt es, man gibt ihm die Daten rein und dann sitzt man einfach mal und hat nichts zu tun und lässt den Computer rechnen.
Kann man so sagen. Mhm. Der wichtige Punkt ist natürlich, das geht nur ums Trainieren. Das heißt, wenn ich jetzt das Modell anhand der Daten, ich habe ja schon gesagt, das können 200.000, 300.000 vorhergegangene Produktionsvorgänge sein, wenn ich das anhand dieser Daten trainiere, dann dauert es also so lange. Wenn ich dann ein trainiertes Modell habe, also ein Modell, wo die Parameter schon bestimmt sind, das Entscheiden für einen neuen Vorgang, das geht dann sehr schnell.
Jetzt spricht natürlich momentan irgendwie jeder über dieses ChatGPT und diese vergleichbaren Modelle. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass die technisch, dass das gar keine so große Hexerei ist, dass man das nachahmen könnte, aber dass die große Herausforderung einfach die schiere Datenmenge ist, die in diese Systeme reingespielt wird und damit auch das Geld, das man braucht, um die ganzen Server zu betreiben. Stimmt das so?
Das habe ich auch so gehört, ja. Mhm. Vor allem, ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist die Ingenieursleistung dahinter. Weil diese Modelle bei ChatGPT zum Beispiel, was man hört, sind so riesig, dass die auf zigtausende Grafikkarten parallel verteilt werden müssen, damit das überhaupt funktioniert. Und das ist natürlich ganz eine andere Baustelle. Bei unseren Problemen ist es so, dass man mit einer Grafikkarte mit doch auch gutem Speicher, also mit sagen wir 40, 50 Gigabyte Speicher, durchkommen sollten und diese Schwierigkeiten dann nicht haben.
Wie weiß man denn, gerade bei den Lösungen, die ihr versucht zu erarbeiten, dass es klappt? Weil es ist ja bei Vorhersagen immer so ein Dilemma, dass sie, wenn man vorher gegensteuert, nie überprüfbar sind.
Ja, einerseits habe ich eben meine Validierungsdaten, anhand denen ich so überprüfen kann. Andererseits durch die erklärbaren Modelle sollten wir natürlich den physikalischen, technischen Hintergrund besser verstehen. Das heißt, und wenn ich dann rauskriege, okay, jetzt von mir aus könnte es ein Problem geben und das Modell sagt mir, es gibt das Problem, weil der und der Bayer-Bauteil diese Parameter hat, zum Beispiel zu heiß ist oder wie auch immer, dann sollte eben der Anwender sehen, okay, eigentlich, wenn ich das jetzt diese Information sowieso auch als Mensch sehen würde, würde ich sofort glauben und darauf vertrauen.
Das heißt, das Modell macht tatsächlich auch die Anwenderinnen oder Anwender schlauer im Endeffekt.
Das ist natürlich die Hoffnung, genau.
Wie optimistisch sind Sie denn, dass das binnen dieser 5 Jahre auch wirklich klappt, dass man da was rauskriegt, das dem ursprünglichen Ziel entspricht?
Ja, da sind wir sehr optimistisch, denn dahingehend haben wir natürlich auch unseren Forschungsplan erstellt und wir gehen schon davon aus, dass wir eben diese 3 Stufen gut bearbeiten können. Das heißt, dass wir am Anfang im ersten Jahr mal wirklich mit Hilfe von so Clustering-Algorithmen wirklich den technisch-physikalischen Hintergrund hier versteht, der zu gewissen Fehlern führt oder der gewisserweise problematisch ist und dass man darauf aufbauend dann eben diese Vorhersagemodelle erstellen können und schlussendlich auch die erklärbaren Modelle reinkriegen. Ein wichtiger Punkt vom Josef-Ressel-Zentrum ist der, dass das Ganze hochwertige anwendungsorientierte Forschung ist. Das heißt, wir haben auch eine gewisse Zeit für freie Forschung. Das heißt, wir würden auch gerne schauen, ob man über diese Unternehmensanwendungen, über diese Industrieanwendungen hinaus mit Hilfe dieser funktionalen Daten auch bei klassischeren Problemen, die in der Literatur untersucht sind, bessere Ergebnisse kriegt.
Das heißt, es sollen nicht nur die beiden Firmen, die mitfinanzieren, was davon haben von eurer Forschung, sondern durchaus auch die Öffentlichkeit.
Genau. Mhm. Man kann so sagen, also Ziel von diesem Josef-Ressel-Zentrum, Vorgabe dieser Christian-Doppler-Gesellschaft ist tatsächlich, dass man ca. 20% des Budgets genau für solche Sachen aufwendet.
Abschließend fragen wir in diesem Podcast immer die eine selbe Frage und die ist ganz schön grundlegend. Wir wollen nämlich wissen, warum Wissenschaft und Forschung auf gerade diesem Gebiet so wichtig ist.
Neugier, schlauer werden durch Wissenschaft. Und wozu das alles?
Einerseits ist es sehr interessant. Das ist einmal der erste Punkt, der uns natürlich immer antreibt. Andererseits ist es ein sehr spannendes Thema, das eben neue Ansätze wie diese funktionalen Daten mit zeitreihen Daten miteinander verknüpft. Natürlich wollen wir auch tatsächlich in der Industrie zu besseren Produkten verhelfen. Wir wollen, dass eben die beteiligten Unternehmen, die alle bei uns in der Region sehr verwurzelt sind, ja, wirklich Kosteneinsparungen erzielen können und weniger Probleme im Alltag haben. Das heißt, die sollen daraus wirklich einen Benefit ziehen. Und andererseits ist es natürlich auch für uns sehr wichtig, als Mitarbeitende an der Fachhochschule, dass wir auch natürlich diese Erkenntnisse und diese Anwendungen, die wir da untersuchen dürfen, auch in die Lehre einfließen lassen, damit es für unsere Studierenden natürlich auch interessante Problemstellungen gibt, die sie dann anschauen können und wo wir wirklich aus der anwendungsorientierten Forschung dann Erkenntnisse für die Lehre mitnehmen können.
Alles Gute dafür und vielen Dank fürs Kommen, Joachim Schauer.
Danke vielmals.
Danke auch euch fürs mit dabei sein. Wenn jetzt eure Autofahrt noch nicht vorbei ist oder die Wäsche nicht ganz gebügelt ist oder was auch immer ihr gerade tut, während ihr diesen Podcast hört, dann könnt ihr gerne weiterhören im Alumni-Podcast der FH Joanneum. Wir verlinken euch eine spannende Folge direkt in den Shownotes und hören uns zur nächsten Neugier-Folge wieder. Bis dahin, werdet schlau und bleibt neugierig. Ciao.
Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft.